Mauro F. Gien, 2030, die Welt von morgen. Gelesen von Yeshim Maysheit und Nurcan Özdemir.
Wie sieht die Welt von morgen aus? Wie wappnen wir uns für die Zukunft? In rasanten und turbulenten Zeiten wie diesen kommen diese Fragen mehr denn je auf. Natürlich gibt es darauf keine eindeutige Antwort, denn niemand kann in die Zukunft blicken. Aber wir können fundierte, sorgfältige Prognosen anstellen und genau da kommen diese Blinks ins Spiel. Mauro F. Julien ist Soziologe, Managementprofessor und renommierter Experte für globale Markttrends. Will heißen, er hat ein feines Näschen für die nahe Zukunft. Unsere Blinks konzentrieren seine Analysen aktueller Entwicklungen zu einem präzisen Porträt der Welt im Jahr 2030. Also wie sieht die Welt im Jahr 2030 aus? Eins steht fest, sehr anders. Vom nächsten Babyboom über Klima, Wirtschaft und Migrationspolitik.
Blink Nummer 1. Babyboom und Babymangel.
Im Jahr 1968 veröffentlichten der US-Biologe Paul Ehrlich und seine Frau Anne ein Buch mit dem explosiven Titel The Population Bomb, zu Deutsch die Bevölkerungsbombe. Ihre These? Wenn sich die Weltbevölkerung weiter so rasant entwickle wie bisher, werde der Mensch innerhalb kurzer Zeit den Planeten überrollen und dadurch sich selbst vernichten. Über ein halbes Jahrhundert später geht die Angst vor der Überbevölkerung noch immer um. Doch Mauro F. Julien zeichnet für das Jahr 2030 ein ganz anderes Szenario. Ihm zufolge wird die größte Sorge vieler Länder kein Babyboom, sondern ein Babymangel sein. Die Bevölkerung wachse nicht zu schnell, sondern zu langsam. Das gilt besonders für Europa, Ostasien sowie Nord- und Südamerika. In den USA etwa bringen Frauen seit den 1970er Jahren im Schnitt weniger als 2 Kinder zur Welt. Diese Quote reicht nicht aus, um die Bevölkerungszahl konstant zu halten. Auf 2 Menschen in dieser Generation kommen weniger als 2 in der nächsten. Warum ist ein solcher Bevölkerungsrückgang problematisch? Sind das nicht gute Neuigkeiten für unseren überstrapazierten Planeten? Das mag sein, aber unser aktuelles Wirtschaftssystem basiert auf einem Generationsvertrag. Die kommenden Generationen müssen mit ihren Steuern für die Renten und Versicherungen der Senioren aufkommen. Daher die Unruhe, denn angesichts sinkender Geburtenzahlen fragen sich Regierungen von Brasilien bis Japan, wer in Zukunft ihre alternden Gesellschaften trägt. Doch warum gehen die Geburtenzahlen überhaupt zurück? Ein Grund ist, dass heutzutage immer mehr Frauen erwerbstätig sind. Viele wollen sich erst beruflich etablieren, bevor sie eine Familie gründen. Und da die Fruchtbarkeit mit dem Alter abnimmt, bekommen sie tendenziell weniger Kinder. Außerdem haben wir seltener Sex. Die Fachzeitschrift Archives of Sexual Behavior veröffentlichte eine Studie über das Sexleben von US-amerikanischen Erwachsenen im Jahr 2010. Im Vergleich zu den späten 1990er Jahren hatten diese etwa 9-mal weniger Sex im Jahr. Schuld daran ist unter anderem die Digitalisierung. Wir haben lauter neue Möglichkeiten, uns einen regnerischen Abend zu Hause zu vertreiben. Da gerät Sex leicht in den Hintergrund. Indes gehen nicht überall auf der Welt die Geburtenraten zurück. Auf dem afrikanischen Kontinent lag die Bevölkerungszahl 2020 bei 1,3 Milliarden. Diese Zahl soll bis 2038 auf 2 Milliarden und bis 2061 auf 3 Milliarden steigen. Am stärksten soll die Bevölkerung südlich der Sahara wachsen. Der afrikanische Babyboom wird vor allem 2 Effekte haben. Erstens steigt der dortige Lebensmittelbedarf. Subsahara-Afrika hängt bislang noch von Lebensmittelimporten ab. Doch das wird sich ändern. Der Weltbank zufolge wird sich die Region zu einem riesigen Markt für Ernährung und Landwirtschaft entwickeln. Julien bezeichnet sie sogar als Geburtsort der nächsten industriellen Revolution. Zweitens werden viele Industrienationen ihre strengen Gesetze zur Einwanderung überdenken müssen. Ihre schrumpfenden Gesellschaften sind womöglich schon bald auf Arbeitskräfte aus dem globalen Süden angewiesen.
Du siehst, das demografische Panorama der Welt ändert sich. Industrienationen schrumpfen, während Entwicklungsländer in Regionen wie etwa Subsahara-Afrika wachsen.
Die Industrienationen der Welt werden im Schnitt immer älter. Im nächsten Blink beleuchten wir, was das noch für die Wirtschaft bedeutet.
Blink Nummer 2. Kaufkräftige Senioren.
1891 gründete der Niederländer Gerard Philips gemeinsam mit seinem Vater Frederik eine Fabrik zur Fertigung von Glühbirnen. Sie tauften die Firma auf den Familiennamen. Philips avancierte zu einem der renommiertesten Unternehmen der Welt, unter anderem durch eine Reihe bahnbrechender Erfindungen wie den elektrischen Rasierapparat, die Audiokassette, den Videorekorder und die CD. Doch dann kam die Globalisierung. In den 1990er Jahren wurden die Elektrogeräte von Philips sukzessive durch billigere Konkurrenzprodukte aus Asien verdrängt. In den 2000er Jahren sah das Unternehmen dem Bankrott ins Auge. Doch 2011 übernahm Geschäftsführer Franz van Gouten das Ruder. Unter seiner Führung verschob Philips den Fokus auf Gesundheitstechnologie wie CT-Scanner und andere bildgebende Geräte. Zur Erinnerung, wir haben im ersten Blink gesehen, dass unsere Gesellschaften zunehmend älter werden. Das bedeutet, dass es eine steigende Nachfrage nach solchen Produkten gibt. Somit erkannte Van Gouten bereits 2011, was selbst heute nur wenige Unternehmen auf dem Schirm haben. Die Welt wird älter und der sogenannte Markt der Grauhaarigen hat enormes Wachstumspotenzial. Im Jahr 2020 verteilte sich das gesamte Vermögen der Welt auf zwei Generationen. Auf die Babyboomer um und über 60, die zwischen 1944 und 1964 zur Welt gekommen sind, und auf die sogenannte Generation Silent, die zwischen 1925 und 1943 geboren wurde. Stille Generation deshalb, weil diese Menschen durch den Zweiten Weltkrieg geprägt wurden und es als gefährlich galt, seine Gedanken offen zu äußern. Schätzungen zufolge steigen bis 2030 weitere 400 Millionen Menschen in dieser Altersspanne jenseits der 60 auf. Diese neue Kohorte wird sich voraussichtlich später zur Ruhe setzen als ihre Vorgänger und damit sogar noch mehr Wohlstand anhäufen. Die Wirtschaft der Zukunft kann sich gar nicht leisten, diese geballte Kaufkraft zu ignorieren. Erstaunlicherweise ist bislang genau das der Fall. In Umfragen gaben 96% der Briten über 50 an, sich von der Werbung der Unternehmen übergangen zu fühlen. Das heißt, wenn die Wirtschaft vom demografischen Wandel profitieren will, muss sie anfangen, sich für die über 60-Jährigen zu interessieren. Sie muss die Bedürfnisse dieser Menschen erkennen und maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Es gibt bereits jetzt einen Markt für stilvolle orthopädische Schuhe oder für ästhetisch ansprechende Produkte für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Zum Beispiel ist eine Top-Lader-Waschmaschine ab einem gewissen Punkt altersgerechter als ein Frontlader.
Wir merken uns daher, die Kohorte alternder Konsumenten hat 2030 mehr Kaufkraft als je zuvor. Unternehmen, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen das Potenzial dieser Zielgruppe erkennen und ihre Produkte und ihr Marketing auf sie abstimmen.
Die Botschaft ist simpel. Die Wirtschaft der Zukunft muss auch die Senioren ins Boot holen.
Blink Nummer 3. Die Mittelschicht kurbelt bald woanders.
Der Mittelstand gilt seit jeher als Motor einer gesunden Volkswirtschaft. Es hat weder viel noch wenig Geld und konsumiert zwar bedächtig, aber stetig. Und genau dieser zuverlässige Verbrauch hält die Wirtschaft am Laufen. Doch so robust der Mittelstand in Europa und Amerika lange war, er schrumpft. Immer mehr traditionell mittelständische Arbeitsplätze werden entweder automatisiert oder ausgelagert. Allerdings nicht überall. Global gesehen steigen jährlich über 100 Millionen Menschen in den Mittelstand auf, und zwar vor allem in Asien, Japan ausgenommen. 2030 stellt die Mittelschicht in Asien voraussichtlich die Hälfte der globalen Verbraucherkaufkraft. Je nach Region blüht dem Mittelstand also ein anderes Schicksal. In Asien wie auch in vielen Entwicklungsländern legt die Mittelschicht ein rasantes Wachstum hin. Dadurch setzt sich der weltweite Trend fort, dass immer weniger Menschen unter der Armutsgrenze leben. Das allein ist ein Nettogewinn für die gesamte Weltgemeinschaft. Dabei entwickeln sich in Asien ansässige Unternehmen zu globalen Playern, allen voran der chinesische Online-Versandhändler Alibaba oder der Fahrdienstleister Didi. Dagegen haben europäische und US-amerikanische Unternehmen schlechte Chancen, diesen Markt zu knacken. Sie tun sich nämlich schwer damit, sich an die kulturellen Präferenzen dieser neuen Mittelschichten anzupassen. Ein absurdes Beispiel dafür ist der Vorstoß von Walmart. Die Warenhauskette wollte in Südkorea klobige Vorratsverpackungen verkaufen, obwohl die Menschen dort kleine Formate vorziehen. In Brasilien bot Walmart sogar Skier an, obwohl es rings um den Amazonas keinerlei schneebedeckte Berge gibt. Kein Wunder also, dass die Expansion in die Hose ging. Doch der Aufstieg in den Mittelstand birgt Risiken. Je wohlhabender die Menschen werden, desto wahrscheinlicher tappen sie in die klassische Kreditfalle. Sie verschulden sich für Autos, Häuser und andere Statussymbole. Hinzu kommt, dass der steigende Konsum den Planeten mit zusätzlichen Abfällen belastet. Dagegen wird der Mittelstand in Nordamerika und Europa wahrscheinlich weiter schrumpfen. Dem Pew Research Center zufolge gab es 1971 in den USA 80 Millionen mittelständische Haushalte und 52 Millionen Haushalte, die entweder zur Ober- oder Unterschicht gehörten. 2015 war die Zahl der Mittelschichthaushalte zwar auf 120,8 Millionen gestiegen, aber der Anteil armer und reicher Haushalte war mit 121,3 Millionen erstmal seit zwei Generationen höher.
Kurzum, bis 2030 wird die Mittelschicht in den USA und Europa schrumpfen, während sie in Asien boomt. Dadurch verlagert sich die globale Verbraucherkaufkraft nach Osten.
Der mittelständische Lebensstil in Industrieländern wie den USA galt in Entwicklungsländern lange als Vorbild. Aber bis 2030 könnte sich dieser Trend umkehren.
Blick Nummer 4. Frauen an die Finanzmacht.
Im Jahr 2008 kollabierte die Investmentbank Lehman Brothers und gab damit den Auftakt zu einer verheerenden Weltwirtschaftskrise. Aber was, wenn die Bank nicht Lehman Brothers, sondern Lehman Sisters geheißen hätte? Wäre die Bank dann auch bankrott gegangen? Vermutlich nicht. Studien zufolge gehen Investmentbankerinnen nämlich deutlich besonnener mit dem Geld ihrer Anlegenden um. Warum dieses Gedankenspiel? Nun, aller Voraussicht nach halten Frauen im Jahr 2030 erstmals in der Geschichte mehr als die Hälfte des weltweiten Vermögens. Dadurch fließt mehr Geld in Bereiche wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Versicherungen, weil Frauen hier traditionell stärker investieren. Und in der Finanzwelt verlagern sie den Trend hin zu weniger riskanten Anlageformen, etwa zu Indexfonds, die bestehende Aktienindizes abbilden. Aber Moment! Wie wird es überhaupt zu dieser finanziellen Frauenpower kommen? Es stimmt zwar, dass der Anteil berufstätiger Frauen seit Jahrzehnten stetig ansteigt, aber noch müssen Frauen für Karriere und Wohlstand größere Hürden nehmen als Männer. Sobald sich eine Frau hauptberuflich um die Familienbetreuung kümmert, verpasst sie diverse Jahre im Beruf und die entsprechende Gehaltsentwicklung. Das belegte unter anderem eine Studie der University of Chicago. Verliert eine Frau mit Masterabschluss drei oder mehr Berufsjahre, verdient sie anschließend rund 40% weniger als gleichqualifizierte Männer. Aber all das wird sich bis 2030 ändern. Grund dafür ist der zuvor beschriebene demografische Wandel. Die vielerorts sinkenden Geburtenraten bedeuten, dass es immer weniger qualifizierte Arbeitskräfte gibt. Darum ist die Arbeitswelt in Zukunft stärker denn je auf berufstätige Frauen angewiesen, auch Mütter. Genau das passiert bereits jetzt in Japan, einem der weltweit geburtenschwächsten Länder. Jahrelang war es eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass hochqualifizierte Frauen in Japan ihre Arbeit aufgaben, sobald sie Mütter wurden. Doch inzwischen drängen diese Frauen zurück auf den Arbeitsmarkt, weil es schlichtweg nicht genug junge Talente gibt, die sie ersetzen könnten. Im Jahr 2020 waren 71% der Japanerinnen im erwerbsfähigen Alter in Vollzeit beschäftigt. Ein absoluter Rekord.
Gute Aussichten. 2030 halten Frauen wahrscheinlich erstmals über die Hälfte des globalen Vermögens. Die Chancen stehen gut, dass die Welt dadurch gerechter und finanziell stabiler wird.
Die Welt ist längst für diesen Wandel bereit. Laut einer aktuellen Umfrage des Gallup-Instituts denken immer mehr Menschen positiv über Frauen in Machtpositionen. Schon 1953 untersuchte das Institut in einer Umfrage, ob die Befragten einen männlichen oder weiblichen Chef bevorzugten. Damals sprachen sich 66% für Männer und nur 4% für Frauen aus. Der Rest war indifferent. 2017 präferierten nur noch 23% einen männlichen und bereits 21% einen weiblichen Boss.
Blink Nummer 5. Wir brauchen grünere Städte.
Paris, New York, Delhi, Shanghai, London. Große Metropolen sind Keimzellen für Kunst, Kultur und Kapital. Aber leider auch für Ungleichheit, Verschmutzung und Klimawandel. Städte heizen sich schneller auf als ländliche Gegenden. Ihre hohe Dichte an Beton und Asphalt speichert Hitze, die die Erderwärmung befeuert. Sie sind auch Brennpunkte für Konsum, Bauarbeiten und Verkehr. Tatsächlich sind Städte für 75% des globalen Energieverbrauchs und 80% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Gleichzeitig werden urbane Zentren am härtesten vom Klimawandel getroffen. Zwar bedeckten Städte im Jahr 2020 nur 1% der Erdoberfläche, sie konzentrierten aber bereits 55% der globalen Bevölkerung. Hinzu kommt, dass 3/4 aller Städte weltweit an Küsten oder in deren Nähe liegen und damit von einem Anstieg des Meeresspiegels direkt betroffen sind. Besonders gefährdet sind asiatische Megacities wie Jakarta und Bangkok. Aber auch Städte wie Venedig, New Orleans oder Miami sind unmittelbar bedroht. Also wie können Städte die bevorstehende Klimakrise abfedern? Noch ist nicht alles verloren. Die Menschen in den Städten könnten schon mit kleinen Veränderungen Großes bewirken. Das Problem ist bloß, dass wir nur ungern auf unsere umweltschädlichen Gewohnheiten verzichten. Die Lösung? Städte könnten attraktive Anreize auf die Umstellung auf umweltfreundliche Alternativen bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist der öffentliche Nahverkehr. Bargeldlose Zahlungsmöglichkeiten und günstigere Tarife etwa würden die Öffis zu einer sauberen, günstigen und bequemen Alternative zum Auto machen. Eine andere Lösung wäre, dass Städte ihre eigenen Nahrungsmittel produzieren. Urbane Landwirtschaft würde den CO2-Abdruck der Lebensmittelimporte reduzieren und Grünflächen schaffen, die wiederum mehr CO2 aus der Stadtluft filtern. In Singapur gibt es dafür bereits vielversprechende Ansätze. Dort bepflanzt die Firma Sky Greens Wolkenkratzer mit vertikalen Gärten und baut Salat und Spinat in kommerziellen Mengen an. Die saubere Technologie reduziert die CO2-Bilanz auf ein Minimum und die monatlichen Betriebskosten belaufen sich auf lächerliche $3 pro Turm. Vertikale Gärten bieten auch Vorteile für wirtschaftlich gebeutelte Städte. Sie geben verlassenen Gebäuden neuen Nutzen und beleben tote Innenstädte durch neue Arbeitsstellen.
Die Botschaft ist klar. Wenn wir die drohende Klimakrise eindämmen wollen, müssen wir das Leben in den Städten grüner und nachhaltiger gestalten.
Denn so sehr unsere Ballungszentren bereits jetzt das Klima anheizen, sie werden weiter wachsen. 2030 wird es weltweit über 400 Millionen Städte geben. Wenn sie alle überleben wollen, müssen sie bis dahin auf eine grünere und nachhaltigere Lebensweise umstellen.
Blink Nummer 6. Mehr Roboter und bessere Toiletten.
Kennst du die US-Zeichentrickserie The Jetsons? Sie wurde 1962 ausgestrahlt und 1990 als Spielfilm neu aufgelegt. Aber die Handlung spielt im Jahr 2062. Darin fliegt Familienvater George täglich mit einem schwebenden Auto zur Arbeit, während seine Frau Jane die Haushaltspflichten an entsprechende Roboter delegiert. Mag sein, dass wir im Jahr 2030 noch keine fliegenden Autos oder selbstständige Haushaltsroboter haben, aber mach dich trotzdem auf eine Menge aufregender technologischer Erfindungen gefasst. In anderen Bereichen sind Roboter und Maschinen nämlich schon heute Usus. In den USA wurden bis 2020 über 2 Millionen Arbeitsplätze durch Computer ersetzt. Im Jahr 2030 werden Hersteller mehr Programmiererinnen als Arbeiter beschäftigen. Und was geschieht bis dahin mit der KI-Technologie? Aller Voraussicht nach werden Roboter weiter in kognitive Disziplinen vordringen. 2030 könnten Beamte an Gerichten und Schulen computergesteuerte Kollegen haben, genau wie Chirurginnen. Schon 2016 führte ein Roboter einen erfolgreichen Eingriff am Dünndarm eines Schweins durch. Auch der 3D-Druck wird sich etablieren. Bald schon kommen Gegenstände aller Art, von Plastikteilen bis zu Zahnmedizinbedarf, eher aus dem Drucker als vom Fließband. Vom Klimawandel betroffene Küstenstädte könnten sich mit gedruckten Uferdämmen gegen Flutwellen wappnen oder die Erholung der Fischbestände mit künstlichen Riffen aus dem Drucker ankurbeln. In China werden bereits ganze Häuser gedruckt, was neue Hoffnung für den Wiederaufbau in Katastrophengebieten birgt. Soweit so fortschrittlich. Doch während sich ein Teil der Welt auf den Rest des 21. Jahrhunderts freut, lebt ein anderer Teil unter Bedingungen, die eher dem 19. Jahrhundert ähneln. In vielen Entwicklungsländern leben unzählige Menschen ohne Kanalisation, Ohne WCs im Haus benötigen sie außenliegende Latrinen, die immer ein gewisses Gesundheitsrisiko mit sich bringen. Jedes Jahr sterben weltweit rund 1,5 Millionen Kinder an den Folgen von Wasserverschmutzung und mangelnder Hygiene. Für sie wäre der größte Fortschritt kein revolutionäres IT-Produkt, sondern ein Upgrade der wasserlosen Trockentoilette. Das britische Start-up Luwet stellt bereits ein solches Upgrade her. Es speichert den Abfall in einer biologisch abbaubaren Flüssigkeit, die dann versiegelt und gesammelt wird, um Strom zu erzeugen. Solche simplen Innovationen könnten die Welt stärker verändern als die schnellsten Smartphones und Tablets.
So oder so. Bis 2030 dringen intelligente Maschinen in weitere Berufsfelder vor. Große humanitäre Hoffnungen liegen auf Innovationen wie den 3D-Druck sowie effizienten Sanitärlösungen für Entwicklungsländer.
Übrigens wird sich bis dahin ein weiterer Trend verstärken. Wir teilen, statt zu besitzen.
Blink Nummer 7. Besitzt du noch oder teilst du schon?
Wer jemals Kinder mit Baggern und Schaufeln im Sandkasten beobachtet hat, weiß, teilen ist nicht immer einfach. Aber die Chancen stehen gut, dass wir uns zumindest als Erwachsene bis 2030 weiter daran gewöhnen. Denn die sogenannte Sharing Economy ist auf dem Vormarsch. Schon bald werden wir alle weniger besitzen und viel mehr teilen. Stell dir vor, du hast ein Zuhause auf jedem Kontinent oder ein Auto in jeder Stadt, die du besuchst. Aber jetzt kommt's. Weder das Zuhause noch das Auto gehören dir. Zumindest nicht dir allein. Du bist eine von vielen Personen, die einen regelmäßigen Beitrag zahlen, um diese Dinge zu nutzen. Empfindest du diesen Gedanken als unangenehm? Falls nicht, bist du mit hoher Wahrscheinlichkeit Teil der Generationen Y und Z, also der Geburtsjahrgänge 1980 bis 2010. Rein statistisch ist dieser Generation ein gewisser Lebensstil wichtiger als Eigentum. Im Gegensatz zu deren Eltern ist sie viel eher bereit, ein Produkt für einen kleineren Preis zu mieten, als es für einen hohen Preis zu kaufen. Die Idee der Sharing Economy ist an sich nicht neu. Schon Anfang des 21. Jahrhunderts entwickelten sich Sharing-Plattformen wie Uber und Airbnb von kleinen Start-ups zu großen Playern. Im Nachhinein lässt sich ihr Aufstieg einfach erklären. Er begann zu einem Zeitpunkt, an dem neue mobile Technologien neue Konsumgewohnheiten prägten. Im Jahr 2030 verwenden wir vermutlich bereits die Hälfte unserer Kaufkraft auf geteilten Konsum. Wir zahlen, um ein bestimmtes Produkt zu nutzen, ohne es besitzen zu müssen. Egal, ob es sich dabei um ein Lied, eine Serie, ein Auto oder einen Arbeitsplatz handelt. Und wir teilen nicht nur Gegenstände wie Fahrräder oder Campingausrüstung, wir teilen auch unsere Arbeitsräume mit anderen Firmen und Freiberuflern. Wir begleichen anderer Leute Schulden per Crowdfunding. Wir finanzieren anderer Leute Häuser und Studiengänge über Peer-to-Peer-Kredite. Und all das ohne Institutionen wie Banken oder Immobilienfirmen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Naja, es gibt auch Schattenseiten. Der heilige Gral der Sharing-Plattformen ist die Flexibilität. Das ist gut für die Nutzer, aber mitunter schlecht für die Mitarbeitenden. Denn durch die Beschäftigung flexibler Teilzeitkräfte und Freelancer umgehen Firmen wie Uber wichtige Lohnnebenkosten, etwa bezahlte Überstunden oder betriebliche Krankenversicherung und Altersvorsorge. Trotz dieser Kritikpunkte hat die Sharing Economy gigantisches Potenzial. Mehr Teilen führt zu weniger Eigentum und weniger Eigentum bedeutet weniger Überkonsum. Wer weiß, wenn wir es richtig anstellen, könnte das Teilen vielleicht sogar den Planeten retten.
Mach dich darauf gefasst. Wir werden in Zukunft weniger besitzen und mehr teilen. Weniger Besitz bedeutet weniger Verbrauch und Verschleiß, was gut für den Planeten ist.
Im letzten Blink befassen wir uns mit einem weiteren Zukunftstrend, den Kryptowährungen.
Blink Nummer 8. Kryptowährungen, das Geld der Zukunft.
Im späten 13. Jahrhundert reiste der italienische Abenteurer Marco Polo nach China, als erster Europäer überhaupt. Er sah etliche Wunder, die in seiner Heimat unbekannt waren, etwa Schießpulver und Porzellan. Aber weißt du, was ihn am meisten beeindruckte? Papiergeld. Marco Polo staunte darüber, wie feierlich die Menschen damit handelten, als wäre es reines Gold oder Silber. Inzwischen hat sich die Menschheit daran gewöhnt, dass Zahlungsformen völlig vom materiellen Gegenwert entkoppelt sind. Vom Papiergeld über PayPal-Guthaben bis hin zu Aktien und Anleihen. Doch die nächste Revolution steht schon in den Startlöchern. Bis 2030 könnten Kryptowährungen vom Rand in die Mitte der Wirtschaft vordringen. Wie genau funktioniert eine Kryptowährung? Nehmen wir das wohl bekannteste Beispiel, Bitcoin. Bitcoins werden ausschließlich digital ausgegeben und gehandelt, über ein Peer-to-Peer-System. Die Währung braucht keine Mittler wie Regierungen oder Banken. Alle mit Bitcoins bezahlten Transaktionen werden für alle Nutzenden in der sogenannten Blockchain protokolliert. Ein Block steht für eine erfasste Transaktion. Und alle weltweit getätigten Transaktionen werden als verschlüsselte Kette zur Blockchain verbunden. Dieses kettenförmige Verzeichnis hat keine Lücken. Der Code macht das faktisch unmöglich. Und jeder Manipulationsversuch fliegt sofort auf. Genau darum halten Entwickler und Befürworter Kryptowährungen wie Bitcoin für die sicherste Zahlungsform der Welt. Noch trauen sich nur wenige Menschen, das Geld auf ihrem Konto gegen Kryptoeinheiten zu tauschen. Das ist verständlich, denn Kryptogeld ist instabil. Der Wert der Bitcoins steigt und fällt. 2017 wurde eine Bitcoin bei $20.000 gehandelt. Ein Jahr später war dieselbe Bitcoin nur noch $2.500 wert. Trotzdem könnte die Blockchain-Technologie sämtliche Arten von Transaktionen revolutionieren. Ein Zulieferer könnte nach Auftragsabschluss einfach einen Code aktivieren, der seine sofortige Bezahlung auslöst. Und Regierungen könnten automatisch einen bestimmten Prozentsatz an Steuern von jeder einzelnen Kryptotransaktion abziehen. Fertig. Das könnte auch zu einem ethischen Konsumverhalten beitragen. Die App Dexio beispielsweise nutzt Blockchain-Technologie, um Tauschgeschäfte mit Diamanten zu verfolgen und den Handel von Blutdiamanten zu erschweren. Dieselbe Technologie könnte die Sicherheit von Online-Wahlen verbessern oder geistiges Eigentum im Internet schützen. Denn egal, ob du Musik, Videos oder E-Books konsumierst, bei Kryptowährungen fließt dein Geld direkt an die Urheber.
Kurzum, bis 2030 werden Kryptowährungen höchstwahrscheinlich zu einem der wichtigsten Zahlungsmittel. Kryptowährungen haben das Potenzial, Zahlungen jeder Art sicherer zu machen.
Wenn wir uns dafür öffnen, könnten Blockchains und Kryptowährungen viele unserer Lebensbereiche sicherer und effizienter machen.
Das war unser Blick in die Kristallkugel zu dem Buch 2030 von Mauro Guillén. Nochmal zurück zur Anfangsfrage. Wie sieht die Welt im Jahre 2030 aus? Die Zeit bis dahin bringt große Veränderungen. Manche, wie die drohende Klimakrise und die Überalterung vieler Industriegesellschaften, bringen große Herausforderungen mit sich. Andere Trends, wie etwa die Sharing Economy, Kryptowährungen oder technologische Innovationen wie der 3D-Druck oder hygienische Trockentoiletten, können die Welt zum Positiven verändern. Wenn wir diese Chancen offen und mutig annehmen, hat unser Planet vielleicht doch noch eine Chance. Was das für dich heißt? Denke deiner Zeit voraus. Behalte all diese Veränderungen im Blick, falls du Kapital investierst, eine Firma gründest oder Produkte entwickelst. Berücksichtige die wachsende Anzahl von Senioren in der Gesellschaft. Engagiere dich dafür, dass Frauen Führungspositionen übernehmen oder als Mütter Karriere machen. Setz dich für grünere Städte und urbane Landschaft ein. Überdenke deine Vorstellung von Teilen und Eigentum und, last but not least, informiere dich besser früh als spät über Kryptowährungen. Hiermit endet unser Blick in die Zukunft. Wir hoffen, wir konnten dich für die Veränderungen der nächsten Jahre sensibilisieren und freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Tschüss und bis demnächst.